Unser siebter Wert, mit dem wir uns heute beschäftigen, am Ende dieser Serie, lautet Vertrauen. Wir erleben Vertrauen. Wir glauben, dass für Gott alles möglich ist. Glaubst du das? Glaubst du, dass für Gott alles möglich ist? Glaubst du das? Ich habe mir überlegt, ob ich euch die Hand strecken lasse. Habe ich gedacht, na, dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, in die Kirche gehe ich nicht mehr, wo ich die Hand strecken muss. Prüft mal, ob es in euch so eine innere Hand gibt, die ihr jetzt strecken könnt. Also noch einmal die Frage, glaubst du das, dass für Gott alles möglich ist? Wenn wir jetzt die Hand äußerlich sichtbar hätten strecken müssen, wäre meine Hand unten geblieben. Jetzt denkt ihr vielleicht, hey, der ist doch Pastor. Wofür bezahlen wir den eigentlich? Wisst ihr, in der Theorie glaube ich das auch. Steht ja schließlich im Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. In der Theorie ist mir das völlig klar. Gott ist Gott und das gehört ja irgendwie zu seinem Wesen. Also ein Gott, der nicht alles kann und für den nicht alles möglich ist, der hat diesen Namen nicht verdient. Aber wenn ich in mein Leben schaue, wenn ich mich prüfe, vor was ich Angst habe, was ich fürchte, wenn ich mir anschaue, um was ich mich sorge, dann merke ich, da gibt es einen Gap, einen Vertrauensgap, einen Spalt zwischen dem, was ich theoretisch glaube und dem, was ich praktisch glaube. Und ich habe mal diesen Satz hingeschrieben für euch, wenn Gott wissen will, wie sehr wir ihm vertrauen, hört er nicht auf unsere Lobpreislieder, sondern er schaut auf unser Leben. Wenn Gott wissen will, wie sehr wir ihm vertrauen, dann hört er nicht das, was wir so im Überschwang und im Gottesdienst und so, was wir so worshipen, sondern dann schaut er unser Leben an, unseren Alltag. Und ich, wisst ihr, ich versuche immer auch, das, was ich predige, das predige ich mir immer zuerst. Und ich bin da immer sehr, sehr kritisch mir selber gegenüber. Und ich habe festgestellt, ich bin ein rücksichtsvoller Mensch. Wenn ich meinen Kindern einen Auftrag gebe oder sie um etwas bitte, dann überlege ich mir vorher, können die das? Darf ich das denen zumuten oder ist das vielleicht zu schwer? Und ich habe festgestellt, ich bin auch Gott gegenüber ziemlich rücksichtsvoll. Also ich bitte ihn nur das, was er wirklich kann. Etwas, das zu schwer ist für Gott, das wage ich mich gar nicht, ihn zu bitten. Ich bin ziemlich rücksichtsvoll, ich nehme Rücksicht. Ich rechne so vorher aus, naja, das könnte er ungefähr hinkriegen. Und dann bitte ich ihn. Ich weiß nicht, ob ihr euch da wiederfindet. Wir rechnen so aus, was so möglich sein könnte für Gott. Und das bitten wir ihn dann. Aber selten traue ich mich, ihn wirklich etwas zu bitten, das so meine Vorstellungen und meinen Horizont übersteigt. Jetzt kenne ich folgenden Einwand. Natürlich glaube ich, dass Gott alles möglich ist, aber er tut es ja oft nicht. Und diese Erfahrung, dass Gott es oft nicht tut, verändert ja auch meine Haltung ihm gegenüber. Das macht ja etwas mit mir. Und das zeigt, dass die Vertrauensfrage letztendlich nicht die Frage nach Gottes Allmacht ist, ob Gott alles möglich ist, sondern diese Vertrauensfrage zielt auf das Wesen Gottes, auf seinen Charakter. da sind wir schon dichter am Thema dran. Natürlich glaube ich, dass Gott omnipotent ist, das Glaubensbekenntnis und so weiter. Aber wie ist das denn mit seinem Charakter? Wenn er so oft nicht tut, was er eigentlich könnte, meiner Meinung nach, kann ich ihm dann wirklich vertrauen? Wenn das nicht passiert, was ich von ihm erwarte, ist Gott dann vertrauenswürdig? Ist Gott vertrauenswürdig? Kann ich ihm wirklich vertrauen? Und wenn ihr mich ein bisschen kennt und wenn ihr heute in der ersten halben Stunde bei den Anbetungsliedern ein bisschen aufgepasst habt, dann wisst ihr, dass ich diese Frage nur auf eine mögliche Art beantworten kann. Ob Gott vertrauenswürdig ist, das erkenne ich nicht daran, ob ich gesund bin oder ob ich krank bin. Ob Gott vertrauenswürdig ist, das erkenne ich nicht daran, ob ich reich bin oder ob ich arm bin. Ob Gott vertrauenswürdig ist oder nicht, das erkenne ich nicht daran, ob meine Beziehungen glücken oder scheitern. Ob Gott vertrauenswürdig ist, erkenne ich allein an einem Ort. Im Leben, im Sterben und in der Auferstehung von Jesus Christus. Das ist der einzige Ort, wo ich zuverlässig erkennen kann, ob Gott vertrauenswürdig ist. Ich möchte euch hineinnehmen in zwei Bibelstellen. Johannes 1, Vers 18. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Du weißt nicht, wie Gott wirklich ist. Du hast ihn nicht gesehen. Du machst dir nur deine Vorstellungen von Gott. Aber der eine, der selbst Gott ist und mit dem Vater in engster Gemeinschaft steht, Jesus, der Mensch gewordene, hat uns gesagt und gezeigt, wer Gott ist. Wirklich ist. Und wenn du wissen möchtest, wenn ich wissen möchte, ob Gott vertrauenswürdig ist, muss ich Jesus anschauen. Wie hat er gelebt? Was hat er gesagt? Und vor allem, wie hat er seine Liebe uns gegenüber bewährt und bewiesen, als es wirklich drauf ankam? Ihr wisst es mittlerweile, ich liebe diesen Ort auf dieser Bühne hier. Dass Gott vertrauenswürdig ist, das ist der Beweis dafür. Das ist der Beweis dafür, dass Gott vertrauenswürdig ist. Jesus am Kreuz, er gibt uns nicht auf. Er hält an seiner Liebe fest zu uns. Er lässt sich nicht abbringen von seinem Plan, uns zu erlösen, selbst wo es ihn sein eigenes Leben kostet. Und das Kreuz ist der Ort, wo sich zugleich bewährt, dass Gott alle Dinge zum Guten wendet. Haben wir gerade gesungen. Ich glaube, haben wir gesungen, dass du, Gott, alle Dinge zum Guten wendest. Das kannst du vielleicht jetzt in deinem Leben noch nicht so sehen, dass alles zum Guten sich wendet. Aber dort kannst du sehen. Das Kreuz ist der Ort, an dem Gott alles zum Guten gewendet hat. Das Hoffnungslose, das Verlorene, die Niederlage, die Verzweiflung, den Verrat, die Schmerzen, das Leiden, der Tod. Gott hat es zum Guten gewendet. Und deshalb sagt Paulus, ich möchte euch diesen längeren Passus aus Römer 8 vorlesen. Was sollen wir hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme, Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist und der sich für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Jetzt hört gut zu. Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Paulus sagt nicht, das gibt es nicht. Diese ganzen Dinge, Paulus leugnet das nicht. Die sind da. Aber Gott ist vertrauenswürdig. Alle diese Dinge, die da sind, Verfolgung, Schwert, Not, Tod, das wird uns nicht scheiden von der Liebe Gottes. Er fährt fort. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Vertrauen ist die radikale Entschlossenheit, mein komplettes Leben ausschließlich aus der Perspektive der Jesusgeschichte und meiner Jesus-Nachfolge zu betrachten. Das ist Vertrauen. Lest den Satz nochmal vor. Vertrauen ist die radikale Entschlossenheit, mein komplettes Leben ausschließlich aus der Perspektive der Jesusgeschichte und meiner Jesus-Nachfolge zu betrachten. Oder um dieses Bild hier ins Spiel zu bringen, das wir die ganze Zeit sehen auf diesen Folien. Mein Lebensseil ist in Jesus und in seiner Geschichte verknotet. Und deshalb ist Vertrauen nicht die Überzeugung, dass alles gut ist, sondern dass alles gut wird. Das ist Vertrauen. Vertrauen ist nicht die Überzeugung, es ist alles easy. Vertrauen ist aber die Überzeugung, mein Leben ist in Christus festgeknotet. Und mit ihm, das Kreuz ist das Zeichen dafür, mit ihm wird in meinem Leben alles gut werden. Daran mache ich mich fest. Das ist mein Vertrauen. Wisst ihr, wir können Gott nicht durch unser Vertrauen manipulieren. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Manchmal habe ich das schon erlebt, dass Menschen sagen, manche, die in Schwierigkeiten sind, Gott, ich habe so großen Glauben für Heilung und für dies und jenes. Ich habe so großen Glauben, so großes Vertrauen. Und jetzt bitte mach auch das, was dein Job ist. Ich habe ja so einen großen Glauben. Ich habe ja so tolles Vertrauen in dich. Wenn ich manchmal meiner Frau so ein paar poetische Liebeserklärungen mache, könnte es sein, dass sie mich ziemlich nüchtern unterbricht und sagt, was willst du von mir? Ich glaube, wir brauchen solche Partner, die uns liebevoll durchschauen. Was willst du eigentlich? Und wisst ihr, wenn wir vom großen Vertrauen sprechen und so, dann ist es oft so, dass wir Gott manipulieren möchten, aber es funktioniert nicht. Hey Gott, schau mal, was für einen großen Glauben ich habe. Ich glaube eher, dass Vertrauen eine Haltung des Empfangens ist. Etwas empfangen, das Gott mir schenken möchte. Herr, so habe ich mal formuliert dieses Gebet, das ich oft bete. Herr, ich halte an deiner Liebe zu mir fest. Was willst du in dieser Situation tun und was soll ich in dieser Situation tun? Ich öffne die Hände. Ich frage Gott, was willst du jetzt tun in dieser Situation? Und dann sieht Vertrauen so aus, wir diktieren Gott nicht unsere Wünsche und erpressen ihn nicht mit unserem Vertrauen, sondern wir fragen, was sind deine Gedanken und was soll durch mein Vertrauen in dieser Welt möglich werden? Vertrauen, so habe ich notiert, Vertrauen ist der Weg, auf dem Gottes Möglichkeiten bei uns ankommen können. Vertrauen ist der Weg, auf dem Gottes Möglichkeiten bei uns ankommen können. Versteht ihr? Es geht nicht darum, dass wir Gott unsere Möglichkeiten diktieren und sagen, jetzt musst du aber, ich vertraue dir ja so toll. Vertrauen sind die geöffneten Hände, dass Gott mit seinen Möglichkeiten bei uns ankommen kann. Ich habe mir überlegt, wie wir heute Morgen das noch ein bisschen praktischer machen können. Und immer wieder bin ich bei einem Bibeltext hängen geblieben, der sich so bei mir eingepflanzt hat. Und mit dem möchten wir jetzt noch ein bisschen praktisch lernen, wie können wir Vertrauen lernen, Vertrauen fassen. Und wir gehen in das Jahr 701 vor Christus nach Juda. 701 vor Christus, das Nordreich Israel ist schon zerstört durch die Assyrer, die damalige große Weltmacht. Und im Jahr 701 vor Christus entschließt sich Sanherib, der König der Assyrer, auch Juda zu erobern und zu zerstören. Und das große Heer der Assyrer rückt gegen Jerusalem vor. Auf dem Weg nach Jerusalem macht es alles platt und kaputt und was so sich ihm in den Weg stellt. Und diese Welle der Aggression kommt nach Jerusalem und die Bewohner kriegen Angst. Und Hiskia, der König von Juda, sagt, wir verteidigen. Wir verteidigen. Wir bauen die Mauern, wir bessern aus, da die Löcher, die da drin sind. Wir stocken noch ein bisschen auf. Wir verteidigen Jerusalem. Gott wird uns helfen. Gott wird uns helfen. Wir verteidigen. Und dann kommt das Heer der Assyrer. Und sie belagern Jerusalem. Schließen einen Ring um Jerusalem. Und dann tritt einer der Sprecher des Königs vor und redet zu den Menschen auf der Stadtmauer und redet zu Hiskia und seinen Boten. Worauf vertraust du eigentlich? So ist die Anfrage der Assyrer an den König Hiskia. Worauf vertraust du eigentlich, dass du dich so sicher fühlst? Meinst du etwa, dass du mit leeren Worten gegen meine Kriegsmacht und meine Kriegserfahrung antreten kannst? Auf wen hoffst du, dass du es wagst, dich gegen mich aufzulehnen? Das ist eine ernste Frage. Auf wen vertraust du eigentlich? Wer hilft dir jetzt noch? Guck mal, es ist ein Ring um Jerusalem. Wer soll dir da noch zu Hilfe kommen? Und der Assyrerkönig, einfach um zu demonstrieren, wie groß seine Übermacht ist, der sagt, mein Herr, der König von Assyrien, bietet dir folgende Wette an. Er gibt dir 2000 Pferde, wenn du die Reiter dafür zusammenbringst. Hey, merkt ihr was von diesem Ungleichgewicht? Da sind Tausende von Kampfrossen vor Jerusalem und der Assyrerkönig spottet und sagt, du hättest noch nicht mal genug Reiter, wenn ich dir die 2000 Pferde schenken würde. Du bist eine Null. Du bist ein Sandkorn am Stiefel des Assyrerkönigs. Der wird dich abschütteln und zertreten. Vergiss es. Da unterbrachen Eliakim, Schebna und Joach den Obermundschenk und baten ihn, sprich doch bitte Aramäisch mit uns. Wir verstehen es, sprich nicht Hebräisch. Die Leute auf der Stadtmauer hören uns zu. Oh, ist heikel, gell, wenn die das auch noch hören, was der da schreit. Demoralisierung der Kampfkraft nennt man sowas. Aber der Obermundschenk erwidert, hat mich etwa mein Herr nur zu deinem Herrn und zu dir gesandt? Nein, meine Botschaft gilt allen, die dort oben auf der Stadtmauer sitzen und die bald zusammen mit euch den eigenen Kot fressen und den eigenen Herrn saufen werden. Coole Sprache, gell? Tja.
Und was passiert dann? Darauf trat der Obermundschenk noch ein Stück weiter vor und rief laut auf Hebräisch: Hört, was der große König, der König von Assyrien, euch ausrichten lässt. So spricht der König: Lasst euch nicht von Hiskia täuschen, er kann euch nicht retten. Lasst euch auch nicht dazu überreden, auf den Herrn zu vertrauen. Krasse Geschichte. Was passiert jetzt? Wir wollen Vertrauen lernen mit Hiskia und wir sehen jetzt seine Reaktion. Jesaja 37, Kapitel, Vers 1. Und es geschah, als der König Hiskia es hörte, zerriss er seine Kleider, hüllte sich in Sacktuch und ging in das Haus des Herrn. Dann sandte er Eliakim, den Palastvorsteher, den Schreiber Schebna und die Ältesten der Priester, in Sacktuch gehüllt, zum Propheten Jesaja, dem Sohn des Amos. Erster Punkt, authentisch und ehrlich sein. Authentisch und ehrlich sein. Wisst ihr, es gibt so Strömungen im christlichen Bereich, die sagen, du musst immer alles nur positiv ausdrücken. Du darfst nicht sagen, du darfst nicht aussprechen, dass du Krebs hast. Das ist negativ. Das verhindert deine Heilung, das zerstört deinen Glauben. Du darfst es nicht aussprechen. Du musst nur das Positive bekennen. Wisst ihr, ich glaube, das ist Aberglaube. Das ist magisches Denken. Ich finde es nirgends in der Bibel, dass Probleme nicht beim Namen genannt werden. Finde ich nirgends. Es ist heidnischer Aberglaube. Das ist Magie, dass man die Dinge nicht beim Namen nennt. Oh, nur das Gute aussprechen. Nein, nein, nein. Wisst ihr, was der König hier macht? Er zerreißt seine Kleider, hüllt sich in Sacktuch und er geht zum Tempel. Was glaubt ihr, was die Leute von Jerusalem gedacht haben, als der König mit zerrissenen Kleidern zum Tempel geht? Das war öffentlich, das war ehrlich, das war authentisch. Hey, wir haben ein Problem. Wir brauchen nicht so tun, als ob alles okay ist. Das war ein öffentlich wirksames Signal. Leute, es ist ernst. Wenn der König seine Kleider zerreißt und zum Tempel geht und die Leute gucken zu, da brauchen wir nicht mehr irgendwie noch positives Denkenspielchen machen. Das funktioniert nicht. Das Zweite, was Hiskia tut, er geht in den Tempel. Er geht dorthin, wo Gott ist. Er begibt sich an den Ort, wo er Gott begegnet. Er geht ins Gebet, er geht in die Beziehung mit Gott. Er sucht Gott. Er sucht Gottes Angesicht. Und ich merke bei mir, dass es oft das Letzte ist, was ich so mache. Ich gucke, ich schöpfe erst alle meine Möglichkeiten aus. Alle Register ziehen. Und dann bete ich auch noch. Hiskia geht in den Tempel. Er sucht Gemeinschaft mit Gott. Und da redet er sich den Frust von der Seele und den Schmerz. Und das braucht auch Zeit, anzukommen bei Gott und das alles loszuwerden, was einen beschwert. Die eigenen Gefühle wahrnehmen, die da sind und vor Gott ausbreiten. Und dann finde ich das so toll, er holt Verstärkung. Er holt Verstärkung. Ich weiß nicht, ob ihr es noch im Ohr habt, er schickt ein paar Leute zu Jesaja, dem Propheten. Der Hiskia weiß, ich bin zwar hier bei Gott im Tempel, ich bin zwar im Gebet, aber wisst ihr, manchmal reicht das nicht. Manchmal reicht mein Glaube nicht aus. Manchmal brauche ich Verstärkung. Manchmal brauche ich den Glauben anderer. Sag, hey, ich kann nicht mehr. Mein Vertrauen in Gott ist gerade so klein. Hilf mir. Bete mit mir, bete für mich. Nimm mich in den Arm, tröste mich. Kann ich bei dir wieder auftanken? Unterstützt du mich in meinem Kleinglauben bitte? Manchmal brauchen wir Verstärkung. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist Verstärkung kriegen für unser mangelndes Vertrauen. Wie oft ist mir das schon passiert, dass ich völlig depri irgendwo hingegangen bin. Innerlich klein wie noch was.
Und da waren Menschen, die haben gebetet, die haben gesungen, wir haben uns ausgetauscht und ich merkte, wow, hey, da kann ich mich anlehnen. Die vertrauen Gott. Ich kann mich da ein bisschen einklinken, ein bisschen dranhängen an deren Vertrauen und mein eigenes Vertrauen ist wieder gewachsen. Ich bin wieder nach Hause gegangen mit dem, hey, ja, doch, ich will, ich vertraue. Und du wirst es auch heute Morgen erfahren hier, dass diese Gemeinschaft untereinander, dass es dein Vertrauen stärkt. Und vielleicht holst du dir nachher auch jemanden und sagst, hey, bet mal mit mir, ich brauche Verstärkung. Vielleicht kommst du auch nach vorne hier, vorne links, zu den Leuten, die hier vom Gebetsteam sind und du sagst, hey, ich brauche Verstärkung für meinen Glauben, für mein Vertrauen. Bete mit mir, segne mich, ich kann gerade nicht mehr. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Geh nicht nach Hause, ohne dir Verstärkung zu holen. Wie geht es dann weiter? Die Abgesandten gehen zu Jesaja und sie sagen zu ihm, so spricht Hiskia, ein Tag der Bedrängnis und der Züchtigung und der Schmähung ist dieser Tag. Denn die Kinder sind bis an den Muttermund gekommen, aber da ist keine Kraft zum Gebären. Vielleicht hört der Herr, dein Gott, die Worte des Rabschake, also dieses Mundschenks, den sein Herr, der König von Assur, gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen und bestraft ihn wegen der Worte, die der Herr, dein Gott, gehört hat. Erhebe doch ein Gebet für den Überrest, der sich noch findet. Wisst ihr, welches Wort mir hier am meisten gefällt in diesem Text? Das steht in Vers 4 am Anfang. Vielleicht. Das führt mich zum vierten Punkt, Zweifel zulassen. Hey, vielleicht, Gott, hilfst du uns. Ich bin mir nicht so sicher. Aber vielleicht, Gott, tust du das. Wisst ihr, das finde ich so grundehrlich, so bestechend, dass der Hiskia hier nicht so den Großen raushängt und sagt, ich bin mir so sicher und ich weiß ganz genau und Gott wird und so. Vielleicht. Ich habe notiert, Vertrauen ist nicht die Abwesenheit von Zweifeln, sondern die Entschlossenheit trotz Zweifel, den Willen Gottes zu suchen und zu tun. Vertrauen ist nicht die Abwesenheit von Zweifeln, sondern die Entschlossenheit, trotz Zweifel den Willen Gottes zu suchen und zu tun. Das tut Hiskia hier. Er versucht, auf dieser Spur zu bleiben, auch wenn innerlich bei ihm es ganz dunkel aussieht. Und dann kommt die Antwort von Jesaja. Jesaja sagte zu ihnen, so sollt ihr zu eurem Herrn sagen. So spricht der Herr, fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen die Diener des Königs von Assur mich gelästert haben. Siehe, ich will ihm einen Geist eingeben, dass er ein Gerücht hören und in sein Land zurückkehren wird. Dann will ich ihn in seinem Land durchs Schwert fällen. Könnt gerne die Geschichte weiterlesen, dann auch, wie das dann praktisch aussieht. Spannende Geschichte, Jesaja 36 bis 38. Und das führt zum vorletzten Punkt, das Wort Gottes für diese Situation hören und festhalten. Das Wort Gottes für diese Situation hören und festhalten. Wisst ihr, die Bibel hat ja über 1000 Seiten, zumindest meine. Es gibt da, glaube ich, auch ein paar mit kleineren Buchstaben und so, aber die meisten Bibeln haben über 1000 Seiten und da steht viel drin. Aber manchmal müssen wir hören, was Gott in dieser Situation sagt. Was jetzt dran ist, was jetzt uns stärkt, was Gott uns jetzt zuspricht. Und wisst ihr, das möchte ich so lange bei Gott sein, in Gemeinschaft und mir Verstärkung holen, bis dass ich dieses Wort höre, das mich trifft, das Gott zu mir spricht. Dass ich festhalten, an das ich mich klammern kann. Nicht immer geschieht das. Die Erfahrung kennt ihr vielleicht auch. Nicht immer geschieht das, dass Gott ein Wort spricht. Manchmal schweigt Gott auch. dann versuche ich trotzdem auf dieser Spur weiterzulaufen und mich an dem festzuhalten, was Gott mir zu früheren Zeitpunkten ins Herz geschrieben hat. Mich an dem festzuhalten, an den Zusagen, die er mir schon in der Vergangenheit gegeben hat. Wenn Gott schweigt, dann werft nicht euren Glauben über Bord, euer Vertrauen. Und macht nicht was völlig Irrationales, sondern haltet euch an dem fest, was Gott in der Vergangenheit zu euch gesagt hat. Haltet euch an diesem vergangenen Wort so lange fest, bis Gott ein neues Wort spricht. Und bei alledem, letzter Punkt, sehen wir, dass Vertrauen ein Wachstumsprozess ist. Hey Leute, das ist ein Abenteuer, ein lebenslanges Abenteuer, ein Gemeindeabenteuer, ein Abenteuer, in dem wir als Individuum mit Gott unterwegs sind, aber in dem wir auch als Gemeinde gemeinsam unterwegs sind. Und das ist ein Wachstumsprozess. Vertrauen ist nicht einfach da. Vertrauen wird aufgebaut durch viele Faktoren, durch den Rückblick auf das, was Gott früher getan hat, durch Menschen, die uns ermutigen, durch das Gebet, durch das Wort, das Gott hineinspricht in eine Situation. Lasst uns eine Kultur des gelebten Vertrauens hier üben in unserer Gemeinde. Das ist unser 7. Wert. Das ist ein Wert, der uns wichtig und kostbar ist. Wir wollen eine Gemeinde sein des Vertrauens. Und da brauchen wir uns gegenseitig. Eine Kultur des gelebten Vertrauens, wo wir uns immer wieder ermutigen und sagen, hey, Gott hat uns eine Vision gegeben. Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Und in dieser Vision steht drin, die Ernte ist groß. Und wisst ihr, manchmal denke ich, die ist immer noch so groß wie vor 3 Jahren. Und unsere Gemeinde ist auch nicht explodiert in der Zwischenzeit. Es sind noch so viele Herausforderungen. Und manchmal kommen Momente, wo man denkt, ach, vergiss es doch mit der Vision. Mach einfach deinen Job und mach so weiter wie bisher und so. Nein! Ich will daran festhalten, dass Gott uns diese Vision aufs Herz geschrieben hat. Die Ernte ist groß. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte sende. Und in Kapitel 10 aus dem Matthäus-Evangelium heißt es, dass Gott seine Apostel ausgesandt hat, um Menschen, die in Bindungen stecken, zu befreien, um Kranke zu heilen. Wir können das nachlesen. Das ist unsere Vision, das ist unser Auftrag, das ist die Verheißung. Daran halte ich fest. Helft zusammen, dass das Wirklichkeit werden kann. Lasst uns die Hände wieder aufmachen, dieses Empfangen. Gott, was sind deine Möglichkeiten hier, die durch unsere Gemeinde Realität werden sollen, hier in Böblingen? Und einen praktischen Punkt habe ich noch ganz zum Schluss für dich. Vielleicht ein Ort, ein Tag, an dem dein Vertrauen wieder neu angefacht werden kann, das ist unsere Ostergebetstag und Nacht. Also nicht nur eine Osternacht, sondern eine Ostergebetstag und Nacht. Ja? Steht noch nicht im Duden das Wort, aber das gibt es ab heute. Ostergebetstag und Nacht beginnt am Karsamstag um 9 Uhr hier in der Gemeinde. Wir treffen uns oben im Gebetsraum und wir wollen 24 Stunden beten. Also nicht alle müssen 24 Stunden beten. Ihr dürft euch ein bisschen abwechseln. Dann dürfen wir das wieder erleben, dass wir uns gegenseitig stärken, ermutigen, dass wir angezündet werden vom Vertrauen anderer. Und wir richten uns aus in diesem Ostergebetstag und Nacht auf unsere Vision und bitten Gott, hey, zeig uns, was möglich werden soll und was möglich werden kann durch dich, durch uns hier in Böblingen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ich möchte die Band nach oben bitten. Wir bleiben nämlich dann stehen gleich für das nächste Lied. Und ich möchte noch beten mit uns. Jesus, wir begeben uns jetzt innerlich an diesen Ort, wo du dich als vertrauenswürdig erwiesen hast. Jesus, in dieser Passionszeit begreifen wir wieder ganz neu, wie vertrauenswürdig du bist. Was für ein Gott du bist, der sein Leben hingibt für seine Feinde. Der seinen Feinden vergibt, die ihn kreuzigen. Und der den Tod besiegt durch seine Auferstehung. Wir glauben, dass dir alles möglich ist. Und wir glauben, dass du alle Dinge zum Guten wenden wirst. Auch die Dinge, die jetzt noch nicht gut sind. Wir halten fest, wir klammern uns an das Kreuz. Wir klammern uns an dich, Jesus. Und dann bitten wir dich, dass unser Vertrauen wieder neu entfacht wird. In der Gemeinschaft mit dir, in der Gemeinschaft mit Schwestern und Brüdern, im Austausch mit Menschen, die Vertrauen haben, im Segnungsgebet, im Ostergebetstag und Nacht, in deinem Wort, wo immer du uns begegnest. Wir vertrauen darauf, dass du selbst uns wieder stärkst und dass du uns begegnest. Und wir wollen auch in diesem Lied, das wir jetzt gemeinsam singen, unsere Hände ausstrecken und dich bitten, stärke unser Vertrauen. Begegne du uns, Jesus, ganz neu. Amen.